Moin, ich grüße euch hier und natürlich auch die, die am Internet zugucken, hier aus dem Herzen von Augustfehn an diesem Sonntag zwischen zwei besonderen Feiertagen. Wir haben hinter uns Christi Himmelfahrt und vor uns liegt Pfingsten. Und ich möchte uns so ein bisschen mit hineinnehmen in diese Situation, in der sich die Jünger zu dieser Zeit damals zwischen Himmelfahrt und Pfingsten befunden haben und was das für uns auch vielleicht bedeutet und wie wir uns auch in dieser Situation ein bisschen wiederfinden können. Stellen wir uns das mal vor, wie das war für die Jünger. Sie haben Jesus zurücklassen müssen oder Jesus hat sie in einer gewissen Hinsicht zurückgelassen. Er ist zum Vater zurückgekehrt. Und die Jünger haben in dieser Zeit nach Himmelfahrt eine Achterbahn der Gefühle schon hinter sich und es wird einiges noch auf sie warten. Jesus ist gekreuzigt gewesen. Er war also weg von ihnen. Jesus ist auferstanden, also war er wieder da. Jesus begegnet seinen Jüngern und ist mit ihnen für einige Tage unterwegs. Jesus geht zum Vater zurück, er ist wieder weg. Aber Jesus verspricht seinen Jüngern auch eine besondere Erfahrung mit dem Heiligen Geist an Pfingsten. Die Jünger lebten also in einer ständigen Spannung in dieser Zeit. In einer Zerrissenheit, in einer Zwischenzeit. Und ich möchte mit uns so ein bisschen in dieses Gefühl hineinsteigen, was es heißt, in so einer Zerrissenheit, in so einer Zwischenzeit zu leben, auch heute. Damals lebten die Jünger, wie gesagt, zwischen dem Weggang von Jesus am Himmelfahrt und dem Kommen des Heiligen Geistes an Pfingsten. Wir leben heute in einer anderen Zwischenzeit. Nämlich auch zwischen dem Weggang von Jesus und dem, dass wir erwarten, dass er eines Tages wiederkommt. Der Heilige Geist, der an Pfingsten geschenkt worden ist, war damals eine Schlüsselerfahrung für die Jünger, die ihnen geholfen hat, überhaupt erst mit dieser neuen Situation zurechtzukommen. Und das Kommen des Heiligen Geistes war auch das Startsignal für die Gemeinde. Und genauso ist auch der Heilige Geist der Schlüssel für uns heute, um diese Zwischenzeit, in der wir leben, mit Gottes Hilfe zu bewältigen und zu gestalten. Ich möchte einen Abschnitt lesen aus dem Römerbrief, aus dem Kapitel 8, die Verse 22 bis 27. Römer Kapitel 8, 22 bis 27, wenn du eine Bibel hast, ermutige ich dich immer mit aufzuschlagen, ob hier oder zu Hause oder wo du auch gerade bist. Paulus schreibt hier an die Gemeinde in Rom. Wir wissen ja, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch leidet und stöhnt wie eine Frau in den Geburtswehen. Aber auch wir selbst, denen Gott bereits jetzt seinen Geist als Anfang des neuen Lebens gegeben hat, seufzten in unserem Inneren. Denn wir warten voller Sehnsucht darauf, dass Gott uns als seine Kinder zu sich nimmt und auch unseren Körper von aller Vergänglichkeit befreit. Darauf können wir zunächst nur hoffen und warten, obwohl wir schon gerettet sind. Hoffen aber bedeutet noch nicht haben. Denn was einer schon hat und sieht, darauf braucht er nicht mehr zu hoffen. Hoffen aber wir aber auf etwas, das wir noch nicht sehen können, dann warten wir zuversichtlich darauf, dass es sich erfüllt. Dabei hilft uns der Geist Gottes in all unseren Schwächen und Nöten. Wissen wir doch nicht einmal, wie wir beten sollen, damit es Gott gefällt. Deshalb tritt Gottes Geist für uns ein. Er bittet für uns mit einem Seufzen, wie es sich nicht in Worte fassen lässt. Und Gott, der unsere Herzen durch und durch kennt, weiß, was der Geist für uns betet. Denn im Gebet vertritt der Geist die Menschen, die zu Gott gehören, so wie Gott es möchte. Soweit Gottes Wort. Bevor wir uns diesen Versen in zwei Schritten nähern, möchte ich nochmal ein Gebet sprechen und Jesus Christus dazu einladen, zu uns selbst zu reden. Jesus, danke dafür, dass du zu uns sprichst, dass dein Geist da ist, der in uns dieses Verstehen auch schenkt, was du uns sagen möchtest. Und ich möchte dich bitten, dass wir dafür bereit sind und dass wir dafür offen sind, dass du an uns arbeitest durch das, was du uns zu sagen hast. Und dass du uns dadurch aber auch Kraft und Mut und Freude schenkst. In deinem Namen, Jesus. Amen. Ich möchte noch einmal, damit wir uns das vor Augen halten, die Verse 22 bis 25 lesen. Das ist so der erste Abschnitt, den ich mit euch näher betrachten möchte. Da ist die Rede davon, dass die ganze Schöpfung noch leidet und stöhnt wie eine Frau in Geburtswehen. Und dass auch wir, denen bereits jetzt Gottes Geist gegeben wurde als Anfang dieses neuen Lebens, das wir haben, dass auch wir in so einem Zustand sind, wo wir seufzen und vielleicht auch manchmal innerlich oder auch äußerlich stöhnen. Und dann schreibt er, denn wir warten voller Sehnsucht darauf, dass Gott uns als seine Kinder zu sich nimmt und auch unseren Körper von aller Vergänglichkeit befreit. Darauf können wir nur hoffen, schreibt er, und warten, obwohl wir schon gerettet sind. Und dann beschreibt er, dass Hoffen bedeutet, dass wir es noch nicht haben und dass das, was wir noch nicht haben, dass das unsere Sehnsucht ist. Und über diese Verse möchte ich als Überschrift setzen, wir sind auf dem Weg, aber noch nicht angekommen. Wir sind auf dem Weg, aber noch nicht angekommen. Was Paulus hier beschreibt, am Beispiel auch zum Beispiel einer Frau, die in Wehen liegt und an dem, wie wir auch vielleicht das Leben wahrnehmen, ist, dass wir nicht in einer idealen Welt leben. Wir leben nicht im Paradies. Wir leben nicht in der Vollendung. Wir leben nicht in dem, was noch vor uns liegt. Und ich denke, das ist uns allen bewusst. Vielleicht in dieser Zeit mehr als zuvor. Wir leben nicht in einer idealen Welt. Und wir werden es in dieser Welt auch nicht schaffen, in einer idealen Welt, in einer idealen Umgebung zu leben. Das ist unmöglich. Und das müssen wir lernen anzunehmen. Und die Menschen, die versuchen, sich so eine ideale Welt zu schaffen, Menschen, die versuchen, in ihrem Leben vielleicht so einen idealen Raum herauszuschneiden, die sind am Ende oft enttäuscht und frustriert. Vielleicht gelingt das für eine Zeit. Aber jede Situation, die vielleicht am Anfang ideal startet, wird am Ende nicht ideal bleiben. Wir leben nicht in einer idealen Welt und werden es auch nie. Unser Leben ist immer geprägt von Zerrissenheit. Unser Leben ist immer geprägt davon, dass wir uns wünschen, dass diese Zerrissenheit irgendwie überwunden werden könnte. Wir haben auf der einen Seite diesen Wunsch nach einer heilen, gesunden und erlösten Welt. Wir wünschen uns, dass unsere Beziehungen wieder in Ordnung kommen. Wir wünschen uns, dass vielleicht das, wenn Eltern und Kinder zerrissen sind, dass da wieder Heilung geschieht. Wir wünschen uns das für unsere Bekannten, für unsere Freunde, vielleicht für unseren Ehepartner, für Gemeinde. Da ist dieser Wunsch bei einigen da nach einer gesunden, heilen Beziehung zu anderen. Da ist der Wunsch bei anderen, dass wir mit unserer Umwelt wieder lernen, in einem Einklang zu leben. Dass wir lernen, vernünftig und weise mit ihr umzugehen. Und hoffen uns, dass sie dann auch irgendwie auf uns vernünftig reagiert und dass wir nicht so drunter leiden müssen. Aber am Ende merken wir doch immer wieder und müssen uns eingestehen, dass das eben nicht ganz zu erreichen ist. Unsere Beziehungen werden nie ganz heile sein. Unser Umgang mit unserer Umwelt wird nie ganz heile sein. Unsere Wunschvorstellung, wie unser Leben abzulaufen hat, wird nie ganz umgesetzt werden können. Wir werden eingestehen müssen, dass das schwierig ist und dass wir auch scheitern können. Paulus bringt hier noch einen anderen Aspekt hinein. Er schaut auf sich selbst, als, ich weiß nicht, wie alt er damals gewesen ist, als er an die Römer geschrieben hat, aber er war schon ein älterer Herr. Und er sieht, dass sein Körper auch nicht mehr so will, wie er mal konnte. Auch die Erfahrung machen wir. Dass unser vergänglicher Körper uns immer mehr bewusst wird und bewusst macht, dass unser Leben begrenzt ist. Und dass wir auf der anderen Seite vielleicht damit auch den Wunsch verbinden mit Gesundheit und dass unser Leben noch länger dauert und noch lange dauern kann. Je älter wir werden, umso bewusster wird uns diese Vergänglichkeit, in der wir als Menschen unterwegs sind. Je älter wir werden, umso bewusster wird uns, dass unser Leben begrenzt ist. Und daraus entsteht diese Sehnsucht, die Paulus hier beschreibt. Wir warten darauf, dass auch unser Körper erlöst wird, dass wir aus der Vergänglichkeit dieses Lebens befreit werden. Noch deutlicher beschreibt Paulus das im zweiten Korintherbrief. Auch da möchte ich einige Verse daraus vorlesen. 2. Korinther 5, die Verse 1 bis 5. Da schreibt er: Das wissen wir. Unser irdischer Leib ist vergänglich. Er gleicht einem Zelt, das eines Tages abgebrochen wird. Dann erhalten wir einen neuen Leib, eine Behausung, die nicht von Menschen errichtet ist. Gott hält sie im Himmel für uns bereit und sie wird ewig bleiben. Voll Verlangen sehen wir uns danach, den neuen Leib schon jetzt überziehen zu können wie ein Gewand, damit wir nicht nackt, sondern bekleidet sind, wenn wir unseren irdischen Körper ablegen müssen. Solange wir in diesem Körper leben, liegt eine schwere Last auf uns. Am liebsten wäre es uns, wenn wir nicht erst sterben müssten, um unseren neuen Körper anziehen zu können. Wir möchten den neuen Körper einfach über den alten ziehen, damit alles Vergängliche vom Leben überwunden wird. Auf dieses neue Leben hat uns Gott vorbereitet, indem er uns als sicheren Pfand dafür schon jetzt seinen Geist gegeben hat. Paulus beschreibt in diesen Versen die Angst vor dem Sterben, diesen Wunsch danach, diesen Teil des Lebens auslassen zu können und schon direkt übergehen zu können in die neue Welt, die Gott für uns bereithält. Aber es ist klar, ohne oder bevor Jesus nicht zurückgekommen ist und uns mit hineinnimmt direkt in die neue Welt, führt der Weg dahin nur durch das Sterben, nur durch den Tod. Und so leben wir in dieser Zerrissenheit, von der ich gesprochen habe. Zwischen dieser Sehnsucht nach einer neuen Welt, die auf uns wartet, und diesem Leben in dieser alten Welt mit allem, was in ihr ist. Und wir müssen uns eingestehen, wir haben unser Leben nicht im Griff. Und wenn Menschen versuchen, auch zum Beispiel das Altern in den Griff zu bekommen, dann artet das oft in einen Krampf aus, dass man mit allen möglichen Mitteln versucht, ein bisschen mehr Gesundheit zu bewahren und ein bisschen mehr Lebensjahre hinzuzufügen. Und wenn ich mir solche Menschen manchmal anschaue, dann habe ich das Gefühl, während sie alles tun, um ihr Leben zu erhalten, zieht das Leben eigentlich an ihnen vorbei. Sie leben nicht. Auch wenn es ihr Wunsch ist, ihr Leben zu erhalten, sie leben nicht. Es ist Krampf. Und Paulus schenkt uns hier eine andere Perspektive für diesen Umgang damit. Für dieses Bewusstsein dafür, dass wir in dieser Zwischenzeit leben. Mit all den Begrenzungen dieser Zeit. Paulus schenkt uns eine andere Perspektive. Er sagt uns, ja klar, dürfen wir Sehnsucht haben. Die haben wir, die brauchen wir nicht zu verleugnen. Aber wir müssen auch lernen anzunehmen, dass es erst einmal so ist und dass wir diese neue Welt, dass wir das, was vor uns noch liegt, nicht herbeizwingen können. Wir können es nicht erzwingen, dass es jetzt kommt. Sondern wir müssen anerkennen, dass diese neue Welt uns geschenkt wird. Das ist etwas, was uns übergeben wird von Gott. Wir können es nicht herbeizwingen. Aber Gott wird uns diese neue Welt geben. Er wird uns mit hineinnehmen in diese neue Welt. Und ich bin mir deshalb so sicher, weil er uns jetzt schon eine Anzahlung auf diese neue Welt gegeben hat. Davon reden diese Texte eben nämlich auch. Er hat uns jetzt schon eine Anzahlung auf dieses neue Leben gegeben, nämlich an Pfingsten. Das, worauf wir uns im Kirchenjahr jetzt zubewegen. An Pfingsten kam der Heilige Geist und der Heilige Geist ist die Anzahlung auf das neue Leben, das auf uns wartet. So leben wir als Christen noch nicht in der Erfüllung. Noch nicht, dass wir schon am Ziel angekommen sind, aber wir leben auch nicht mehr mit leeren Händen. Wir haben schon etwas in der Hand. Wir haben Gottes Versprechen dafür, dass da noch mehr auf uns wartet und dass dieses mehr, was auf uns wartet, auch einmal eingelöst werden wird. Und so dürfen wir lernen, Gottes Geist in unserem Leben Raum zu geben. Denn wenn wir dem Geist Gottes in unserem Leben Raum geben, geben wir Gottes neuer Welt in unserem Leben jetzt schon Raum. Dann dürfen wir einen Schimmer, dann dürfen wir einen Lichtblick dieser neuen Welt in unser Leben hineinlassen. Überall dort, wo der Geist regiert, wo Gottes Geist unser Leben bestimmt, überall dort kann Gottes neue Welt Raum finden. Wo ist das zum Beispiel? Das ist zum Beispiel dort, wo Menschen ihren Egoismus überwinden, wo sie vorher immer betont haben, ich, ich, ich. Und wo sie jetzt lernen zu sagen, nein, nicht ich, sondern du. Wo sie lernen, für andere da zu sein, wo sie lernen, ihren Egoismus für andere aufzugeben. Da bricht Gottes neue Welt durch. Dort, wo ein Mensch sich eingesteht, dass er Fehler macht, wo er sich eingesteht, dass er vielleicht auch was kaputt gemacht hat, vielleicht auch im Leben von anderen oder im eigenen Leben. Oder wo ein Mensch bereit ist, so einem Menschen zu vergeben und dadurch Beziehungen wieder heile werden zu lassen, dort bricht Gottes neue Welt durch. Wo wir uns mit Liebe und Respekt begegnen, gerade auch denen, die uns am meisten ärgern, dort bricht Gottes neue Welt durch. Wo wir Gott die Führung in unserem Leben überlassen und wo wir uns überraschen lassen davon, wohin er uns führt, vielleicht Wege, die wir selbst niemals gegangen wären, aber die wir am Ende als gute Wege anerkennen können. Dort bricht Gottes neue Welt durch. Der Schimmer dieser neuen Welt, die Gott für uns bereithält. Diese Zerrissenheit, in der wir jetzt leben, diese Spannung, die wir da manchmal aushalten müssen, die kann uns ganz schön zusetzen. Da sind wir manchmal ratlos, manchmal auch mutlos. Da sehen wir den Weg nicht mehr, der vor uns liegen sollte. Und da ist es gut, dass wir in diesem Text von heute auch die Zusage haben, dass wir auf diesem Weg nicht allein unterwegs sind. Und das ist der zweite Abschnitt, die Verse 26 und 27. Wir sind auf diesem Weg nicht allein, denn Gott geht mit uns mit. Ich möchte das nochmal lesen aus Römer 8, die Verse 26 und 27, was Paulus da schreibt als Zusage für uns. Dabei hilft uns doch der Geist Gottes in all unseren Schwächen und Nöten. Wissen wir doch nicht einmal, wie wir beten sollen, damit es Gott gefällt. Deshalb tritt Gottes Geist für uns ein. Er bittet für uns mit einem Seufzen, wie es sich nicht in Worte fassen lässt. Und Gott, der unsere Herzen durch und durch kennt, weiß, was der Geist für uns betet. Denn im Gebet vertritt der Geist die Menschen, die zu Gott gehören, so wie Gott es möchte. Wir sind auf diesem Weg nicht allein, denn Gott geht mit uns mit. Gottes Geist steht uns zur Seite und er tut das auf viele Weisen. Der Geist tröstet uns, er ermutigt uns, der Geist führt und er leitet uns, aber auch, und das ist eben hier das, was Paulus in den Mittelpunkt stellt, für diesen Blick auf diese Zerrissenheit, der Geist hilft uns, richtig zu beten. Und ich hatte es ja letzten Sonntag erwähnt und Anita hatte es nochmal erwähnt, wie wichtig das Gebet ist. Gebet ist wichtig auch für unseren ganz persönlichen Weg auf dem Weg in die neue Welt. Denn das Gebet schlägt eine Brücke. Das Gebet baut Brücken in diese neue Welt, in Gottes Nähe. Diese Brücke durch das Gebet bringt uns in die Gegenwart Gottes. Gebet ist Gespräch. Gebet ist Beziehungen aufbauen. Aber Gebet bedeutet auch, dass wir lernen, auf Gottes Stimme zu hören. Auf das zu hören, was Gott uns sagen möchte. Und so baut diese Brücke nicht nur in Richtung Gottes, sondern diese Brücke baut auch zurück in unsere Richtung. Durch das Gebet lassen wir Gottes neue Welt hier in unsere Welt hinein. indem wir lernen, auf Gott zu hören. Gebet ist dabei unglaublich individuell, einzigartig für jeden Menschen. Wie du betest und wofür du betest, wo du betest und wann du betest, alles das ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Da kann man nicht sagen, nur so ist es richtig. Und genau das ist es, was Paulus hier betont. Und genauso ist auch Gottes Reden mit uns ganz individuell. Manche Menschen hören Gott durch ihre Gefühle, indem sie einen ganz starken Eindruck bekommen, was richtig oder falsch ist, was gut und ermutigend ist. Zu manchen Menschen redet Gott durch Bilder, die sie so in ihrem inneren Auge, in ihrer Seele haben. Zu anderen Menschen redet er durch Menschen, die er ihnen in den Weg stellt. Anderen antwortet er auf ihre Gebete ganz konkret durch die Bibel. Auch das ist ganz einzigartig, wie du Gottes Reden hörst. Aber ich merke auch, dass Gebet manchen doch sehr schwer fällt. Nicht nur das Gebet in der Öffentlichkeit, auch das ganz private eigene Gebet. Bei manchen ist da die Sorge, falsch zu beten. Ich weiß nicht, wie ich beten soll. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Und da hat man Angst, sich zu blamieren. In der Öffentlichkeit sowieso, aber vielleicht auch eben, dass man da das Gefühl hat, ich blamiere mich hier vor Gott. Oder ja die Sorge, dass mein Gebet nicht wirkt, weil ich mich so abstammele. Manche behelfen sich dabei mit vorformulierten Gebeten. Und das ist sicherlich ein Weg, dass man das tun kann, dass man Gebete findet, die das ausdrücken, was man sagen möchte. Aber Paulus zeigt hier noch eine andere Möglichkeit. Paulus zeigt uns hier, bete einfach drauf los. Bete einfach drauf los. Das, was du sagst, muss nicht druckreif sein. Und das, was du sagst, muss noch nicht einmal Sinn ergeben. Das muss noch nicht einmal sinnvoll sein, wenn sich das ein anderer Mensch anhören würde, würde er vielleicht noch nicht mal verstehen, was du da eigentlich sagst. Aber Paulus macht uns hier Mut, einfach zu beten, denn du kannst nicht falsch beten. Es gibt kein falsches Gebet, wenn du es mit der richtigen Einstellung tust. Du kannst gar nicht die falschen Worte finden. Du kannst nicht die falschen Satzfolgen finden. Das geht gar nicht, wenn du im Herzen spürst und fühlst und weißt, was du sagen möchtest. Paulus gibt uns hier die Freiheit, frei Schnauze zu beten. Wieso? Weil Gottes Geist übersetzt, was wir eigentlich sagen wollen. Weil Gottes Geist weiß, der in uns wohnt, weiß, was wir sagen möchten, auch wenn wir es gar nicht ausdrücken können. Du musst dir keine Gedanken darüber machen, ob du das irgendwie richtig formulierst. Du musst dir keine Sorgen darüber machen, ob du dich bei Gott blamierst. Du brauchst keine Angst zu haben, dass dein Gebet nicht wirkt. Dein Gebet kommt immer hundertprozentig bei Gott an. Egal, wie du es aussprichst. Und so dürfen wir Gott alles bringen. Alle Zerrissenheit in dieser Welt, die du empfindest. Alle Wünsche, die du in deinem Herzen hast. Alle Sehnsüchte, alle Ängste, alle Sorgen, alles das, was dich wütend macht und alles, was dich zornig werden lässt. Alles das darfst du Gott anvertrauen. Und es ist egal, wie du es formulierst. Im Gebet hier im Gottesdienst ist es vielleicht nicht ganz egal, das möchte ich auch noch ergänzen, weil dann andere da sind, die vielleicht noch ein Amen dazu sagen, aber in deiner privaten Kammer kannst du beten, wie du willst. Und Gott wird es verstehen, denn Gott sieht dein Herz. Gott weiß, was du sagen möchtest. Und das ist das, was für ein Geschenk uns Gott da mitgegeben hat. Wenn ich mir angucke, wie viele Mühe sich manche in anderen Religionen machen, um ihre Gebete richtig zu formulieren. Und wir haben die Freiheit, einfach loszureden. Und ich möchte dich dazu ermutigen. Wenn du dich bisher gefürchtet hast zu beten, wenn du vielleicht Sorge hattest, nicht richtig zu beten, lass das weg. Du darfst beten und du darfst frei mit Gott reden, so wie es dir einfach kommt. Lass es dir einfach so schenken. Lass dir die Freiheit dazu geben. Wir sind auf dem Weg, aber wir sind noch nicht angekommen. Wir sind wie diese Jünger in der Zwischenzeit zwischen Himmelfahrt und Pfingsten. Wir leben jetzt noch in dieser alten, zerbrechlichen Welt, aber wir sehnen uns nach Gottes Gegenwart in der neuen Welt. Wir sind auf dem Weg, aber noch nicht angekommen. Aber das Gute ist, die gute Nachricht Gottes für dich ist, du bist nicht allein auf diesem Weg. Gottes Geist geht mit dir mit. Und Gottes Geist schenkt dir die Freiheit, ganz frei und offen mit Gott zu reden und dadurch eine tiefe innere Beziehung zu ihm aufzubauen. Lass mich noch beten, bevor wir in die Zeit gehen mit Musik. Jesus, und so danke ich dir für dieses unglaubliche Geschenk. Du hast deinen Jüngern den Geist versprochen. Der Geist hat die Gemeinde gegründet. Und der Geist kann unser Leben gründen auf einem festen Fundament, auch wenn wir immer noch in dieser Zerrissenheit leben. Danke, dass du uns durch diesen Geist, durch deinen Geist auch die Freiheit schenkst, ganz frei und offen zu dir zu kommen, mit dir zu reden, dir alles zu bringen, was du sowieso schon weißt, aber dadurch auch Beziehung mit dir aufzubauen. Überrasche uns auch, wenn wir mit dir reden, dass wir wirklich erleben, dass du lebendig bist, dass du da bist, dass du hörst und dass du uns liebst. Darum bitte ich dich, Jesus. Amen.